Pro Horse Talk.
Ich wünsche mir, dass wir sie viel, viel mehr mit Liebe fluten. Dass wir viel mehr an die Lobbarkeit gehen und keine menschliche Psychologie dem Pferd überstülpen, sondern eher versuchen, den Pferden auf einer Art zu begegnen, wie Herdentiere sich untereinander begegnen.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark.
Ja, darüber zu verstehen, wie wichtig das Bindungsprinzip ist und zu erkennen, wie viel Zeit in Bindung investiert wird, in eine gute innere Haltung, in eine gute innere Bindung. Dagegen sind wir Menschen auch Stümper. Wir gehen an unsere Pferdebox, schieben da eine Möhre rein, klopfen dreimal an den Hals, schmeißen Sattel drauf und das war's an Bindung. Mhm. Und da machen wir viel falsch. Also da lassen wir viele Tiere auch in einer Einsamkeit, in der sie eigentlich nur unwohl sein können. Und von daher ist dieser, ja, weißt du, viele Menschen reden gerne über den Sporen, über den Sperrriemen oder über, weiß der Geier was, ob ich eine Gerte in der Hand trage oder nicht. Das sieht man über die Senkrecht, ist das Pferd vor oder hinter der Senkrechten, das kann man von außen sehen. Aber wenige Menschen können den Lidschlag des Pferdes erkennen oder die Maulaktivität oder eine Grundzufriedenheit, eine Zugewandtheit, eine korrekte innere Haltung. Mhm. Das ist einfach deutlich schwieriger zu erkennen. Dafür muss man sich weiter schulen lassen. Und mein Ansatz ist in der Tat an der Stelle, wo ich sage, wir müssen Pferde so halten, dass sie eine gute innere Haltung haben, dass sie ein gutes, starkes Bindungssystem haben, dass sie ein immer wieder zu beruhigendes Bedrohungssystem bekommen, dass sie sich sicher und wohl fühlen bei ihrem Menschen und da heraus die Leistung erbringen. Das ist schon der Teil, den ich extrem wichtig finde. Das ist nicht nur ein Kuschelkurs, dabei geht es auch schon darum, dass ich Räume definiere, dass ich an mir arbeite, an meiner Sprache arbeite, die Sprache reduziere, die Sprache aufbaue, dass ich wirklich ein gezieltes Wörterbuch habe für meine Pferde, dass ich, und auch für mein Personal, die dieselben Signale benutzen sollen wie ich. Nicht, in jedem Stall sagt jeder was anderes. Der eine macht, der andere macht und komm und dicker und geh rum und los jetzt und nun komm schon und tirab und jeder sagt irgendwas und die Pferde müssen immer raten, was soll ich denn?
Genau, das ist, also ich arbeite mit Stimmsignalen, das ist bei uns im Sport erlaubt, beim Klassisch ja leider nicht, was ich schade finde, weil eigentlich ist es doch das Küsschen, Angaloppieren, Schnalzen, Anfangen, das weicheste Signal, wenn du es dem Pferd zuführst, das anstatt den Schenkel zu benutzen. Also was für Signale benutzt du?
Wir fangen ja schon in der Basis erstmal mit dem Namen an, dass wenn ich das Pferd zugewandt haben möchte, egal ob es Halfter drauf geht oder ich es von der Koppel hole oder ich es vom Hänger zu mir drehe oder wie auch immer, dann kommt der Name, damit die Nase in meinen Raum kommt und ich damit eine klare räumliche Orientierung dem Pferd geben kann. Und letztlich kann jeder seine Signale für sich selber aussuchen. Man muss sie halt nur einmal festlegen und dem Pferd beibringen. Ich habe immer das Und als halbe Parade, wenn ich Und, dann was sage ich?
Aufpassen, aufpassen, jetzt kommt,
jetzt kommt was. Ich spreche dich jetzt an, damit ich den Namen nicht missbrauchen muss. Der Name ist genau, also zum Namen vielleicht, was gibt den individuellen Namen, den jedes Tier trägt und dann haben wir Clan-Namen, also Pferde, die ich gemeinsam arbeite, in der Freiarbeit oder wie auch immer, die heißen bei mir Buben und bei der Carla sind es die Jungs, sodass wir auch die Clans unterschiedlich bedienen können. Es gibt einmal, also meine heißen zum Beispiel Berti mit Nachnamen Buben und das macht einfach unheimlich viel Sinn, auch wenn ich nur ein Pferd rausrufe, sage ich nur den individuellen Namen und wenn ich eben den ganzen Clan haben möchte, dann sollen sie alle kommen, dann sage ich Buben und dann sollen sie sich mir zuwenden. Fürs Losgehen sage ich dann und an. Oder wenn ich anhalten möchte und halt.
Ja. Und Trab und Galopp, hast du das differenziert?
Da habe ich auch alles differenziert und das kann ich auch von oben steuern. Also wenn sie einen fliegenden Wechsel springen wollen, sage ich ein Change und es gibt so viele und Close, wenn sie die Gruppe reinziehen sollen und Kompliment und ablegen und hinsetzen.
Und hast du das aus dem Hundetraining, meinst du, dass du das so intensiv benutzt? Also gerade mit Worten, also ich mache Küsschen und Schnalzen, ich habe eher so Laute als Worte.
Ja, also ich habe gerne Worte, weil ich sie artikulieren kann, weil ich auch einen Singsang daraus machen kann und weil ein Küsschen ist für mich schwierig im Lob unterzubringen. Aber ich sage und an und an. Und dann über meine Klangfarbe der Stimme transportiere ich direkt, dass ich zufrieden bin. Ja, und halt, und halt. Cool. Ja, das gibt es dann immer noch mal als Lobwort hinterher. Und das macht es für die Pferde halt total einfach. Ne? Also die hören meine Pferde hören unheimlich zu, das kann ich halt schon sagen. Nicht? Dass wenn ich einen Namen sage, zack, dann habe ich das Ohr und das Auge und das Pferd ist zugewandt und das ist da.
Mhm. Und kannst du auch und an, wenn du sagst, wenn du willst, dass sie schnell losgaloppieren, reicht es schon, wenn du deine Stimme mehr Energie schickst, also ein bisschen stärker?
Und Galopp.
Genau, okay. Aber vom Tempo her kann man da so, je nach Aussprache, ob man das mehr oder
weniger... Bleibt ganz langweilig. Also ich bin immer langweilig für meine Pferde. Ja.
Okay, sehr schön. Weil da sind ja Pferde hoch empathisch und auch doch sehr intelligent, was ja manche gar nicht denken. Also sie können ja diese ganzen Worte lernen tatsächlich.
Das ist unglaublich. Ja. Also die können genauso wie ein Hund auf den Namen hören. Das ist überhaupt gar kein Unterschied. Das ist nur andersrum. Also wir Menschen funktionieren häufig wie ein Taschenanruf. Mhm. Wir sagen den Namen ganz häufig, ohne etwas zu wollen.
Ja, oder also sogar im Negativen. Der Hund läuft weg, sie rufen sie mal den Namen.
Ja, mit dem Namen schimpfen, ne? Das machen halt auch ganz viele Menschen. Also das ist einfach total unglücklich. Und in dem Moment, wo ich mich nicht mehr als Taschenanruf verstehe, intensiviere ich mein ganzes Training natürlich schon so, dass ich das Pferd auch kognitiv unheimlich fördere und auch ausschöpfe. Mhm. Also nicht nur körperlich, nicht nur physisch, sondern auch psychisch und damit auch emotional aufwärmen kann, ne?
Genau, ich sag immer, wir trainieren über Lob, das machst du ja auch. Du hast oft das Wort Bindung in den Mund genommen. Was genau meinst du damit? Also du willst erstmal eine Bindung aufbauen. Wie machst du das bei einem neuen Pferd zum Beispiel?
Indem ich die Lobbarkeit schule. Das ist das erste Tool. In dem Moment lernt das Pferd erst einmal, mir ein Feedback auf mein Lob zu geben. Also schaut mal genau hin bei euren Pferden, wenn ihr lobt, kriegt ihr ein Feedback. Oder lobt ihr nur, damit der Nachbar hört, dass ihr gelobt habt. Also dieses klassische Klopfen am Hals. Das weiß nicht, ob das bei den Westernreitern auch so intensiv ist. Also bei den Dressuris und Springis ist das ganz arg, dass man die Pferde dann immer so schlimm klopft. Und die meisten Pferde reißen dann das Auge auf und pressen das Maul aufeinander. Da kann ich jetzt nicht sagen, das ist ein Feedback auf ein Lob, welches ich verwerten kann. Und in dem Moment, wo ich einem neuen Pferd begegne, beginne ich erstmal damit, den Körper des Pferdes nach Knubbelstellen zu untersuchen und zu schauen, wo komme ich denn an Bindungselemente, an welchen Stellen komme ich in die soziale Fellpflege, dass ich ein Feedback bekomme.
Also mit Knubbelstellen meinst du die Stellen, wo sie gern gekrault werden?
Genau, und das ritualisiere ich. Das ist das allererste Training.
Das mache ich bei den Fohlen. Das ist ja super easy bei den Fohlen. Die flippen da ja aus am Hals und an der Hinterhand.
Ja, genau. Und das kann man aber weitermachen. Genau, das machen wir beim Jährling, beim Zweijährigen, beim Dreijährigen, das machen wir beim Achtjährigen, das machen wir auch beim 20-Jährigen.
Also ihr nehmt kein Leckerli, sondern erstmal...
Ja, ich habe überhaupt nichts gegen Futter. Mhm. Also wenn ich jetzt ein traumatisiertes Pferd bekomme, kann Futter schon sehr sinnvoll sein, weil ich damit überhaupt den Schluckreflex, Selbstfürsorge, Kauen in Gang bringen kann, was ich über Berührung erstmal nicht so in Gang kriege. Ne? Aber bei einem Pferd, was so erstmal gesund ist und ein fitter Kollege, da brauche ich kein Futter. Also da wäre Futter eher störend, dass sie dann anfangen, nach dem Futter zu nesteln und Lohnverhandlungen einfordern. Und da hätte ich keine Lust zu. Also das Belohnungssystem erzeugt kein Bindungssystem. Das Belohnungssystem bleibt ein Belohnungssystem, was einfach begrenzt ist. Mit dem Leckerchen kann ich bestimmte Reize einfach nicht ausschalten. Das ist genauso wie beim Hund, dass ein Keks nie mehr Interesse wecken kann als ein Reh. Also das ist einfach so. Ne?
Ja.
Ich muss wissen, in welchem System ich arbeiten möchte und welches System ich brauche, um meine Partnerschaft mit dem individuellen Pferd zu optimieren. Und das ist in meinen Augen das Bindungssystem.
Mhm. Genau. Ich sage immer, wir trainieren über Lob. Bei uns ist jetzt Lob im normalen Training langer Zügel oder Pause. Ne? Ja. Das ist ja, bei dir ist ja schon die positive Verstärkung sofort ganz positiv. Ne? Ja, sehr spannend. Ja, und dann hast du noch ein Riesenthema bei dir, was ich noch nicht ganz verstanden habe, weil ich deine Bücher noch nicht gelesen habe, das Räumlichkeit. Ne? Also ich habe an Rindern geritten, da lehnst du ja auch so ein bisschen die Kuh zu lesen, bist an der Schulter vorbei, hältst an, drehst rum oder im Roundpen, beim Pferd bist du weit hinten, machst du zu viel Druck, musst du nach vorne, um zuerst zu bremsen.
Ja.
Was simpel erklärt, was meinst du damit?
Das Raumdenken generell, also... Ein Tier braucht einen Raum. Wenn wir jetzt von oben auf eine Herde gucken, sehen wir als allererstes mal eine Richtung. Mhm. Dass alle Köpfe normalerweise in eine Richtung schauen. Mhm. Also gerade wenn so eine Herde in Bewegung kommt, dann orientieren die sich sofort in eine Richtung. Es gibt nicht ein Pferd, was die Richtung vorgibt, sondern das sind äußere Reize, die Richtung vorgeben. Und dann sieht man, dass jedes Tier zu jedem anderen Tier einen Raum hält. Also wie ein Hula-Hip-Ring um den Bauch hat und eine Distanz zu dem nächsten Tier einhält. Und dann kann jedes Tier Raum geben, biegt die Herde nach links ab, biegen ja alle nach links ab. Mhm. dann biegen sie nach rechts ab, biegen alle nach rechts ab. Das heißt aber, dass die Inneren auch ausweichen müssen, also Raum geben müssen, damit die Äußeren Platz finden. Und das ist Prinzip Herde, was das Prinzip als Überlebenstrick einfach Jahrmillionen unglaublich erfolgreich hat werden lassen. Das ist total durchstrukturiert. Jeder, der da nicht mitgemacht hat, war Löwenfutter, weil er über den Haufen gerannt worden ist. Das war relativ harte Selektion, sage ich mal. Also wer nicht gut rechnen kann, sage ich mal, räumlich rechnen kann, der fliegt raus.
Ja. Ich werde gerade von einer sehr süßen Katze belagert, die aber so groß ist wie ein Hund und mehr Haare hat gefühlt. Ja, ich bin jetzt Teamkatze. Ich habe zwei Katzen und ich bin ganz verliebt.
Alles klar, du bist Teamkatze.
Wer merkt das? Ja, sehr schön. Ja, ich meine, es ist ja auch, ein Pferd ist ein Fluchttier und sind Schafe auch Fluchttiere wahrscheinlich? Ja, deswegen das ähnliche Herdenverhalten, kann man das
ja,
so ein bisschen
sehen? Ja, ich möchte gerne das Wort Fluchttier rausnehmen. Mhm. Also erstmal ist es ein Herdentier. Mhm. Also so viel fliehen Pferde ja gar nicht. Die können ja auch super angreifen. Mhm. Und es gibt ja auch hochaggressive Pferde, die ganz gezielt Hunde oder Füchse oder wen auch immer töten können. Und von daher finde ich Flucht, erstmal reduziere ich das Pferd auf das Herdenmanagement. Ja, ja. Und das ist bei Hunden ähnlich. Die haben auch ein Rudelmanagement und Familie auch. Mhm. Wir Menschen haben auch wir haben ja auch unsere Räume. Jeder hat seinen Platz und jeder hat seinen Raum, in dem er sich wohlfühlt. Und jeder braucht seine Individualdistanz. Mhm. Und jeder kennt es, wenn man auf dem Weihnachtsmarkt war, dass man total gestresst ist, wenn man wiederkommt, weil man einfach immer es zu eng war und man Räume hat freigeben müssen, die man nicht freigeben wollte und so weiter. Mhm. Dieses Raumdenken, dieses Verständnis für die Individualdistanz hat den Hintergrund, dass wir gar nicht dominieren wollen im Umgang mit Pferden. Mhm. Und da finde ich, dass wir, egal ob Westernreiter oder Dressurreiter oder, lass das mal bitte sagen, dass wir gar nicht mehr dominieren, sondern kommunizieren. Mhm. Dass in dem Moment, wo ich Räume verstehe, kann ich von einem Pferd Raum fragen und im selben Moment Raum geben. Das ist Prinzip Herde. Mhm. Und mich vor allen Dingen nicht in die Mitte stellen und das Pferd um mich rumkreiseln lassen, weil dann dominiert es den Raum. Jedes Individuum hat in sich die Fähigkeit zu dominieren. Die Fähigkeit der Dominanz ist ein Naturgesetz, das ist ein Überlebensprinzip. Mhm. Aber jedes hat auch die Fähigkeit, sich dominieren zu lassen. Und da, an der Stelle, das ist der Schnittpunkt der Kommunikation. Und ich glaube, dass wir, wenn wir das verstanden haben, dass wir Raum fragen und Raum geben gleichermaßen, dann wird es wie ein Tanz und damit geben wir dem Pferd eine Sicherheit. Mhm. Weil das Pferd versteht, dass ich auch rechnen kann. Ich kann auch in Geometrien denken. Ich kann auch in Räumen denken. Mhm. Und ich bin nicht nur derjenige, der unterordnet, unterjocht, oder ich bin nicht nur immer derjenige, der dominiert werden kann. Mhm. Und an der Stelle muss ich immer die Füße der Menschen schulen. Mhm. Dass man versteht, wo setze ich die Füße hin, damit mein Pferd mich versteht. Mhm. Wie kann ich meinen Raum halten, wie kann ich Raum fordern oder Raum geben. Mhm. Und das macht die Harmoniologie. Damit sind wir unglaublich erfolgreich. Und das ist auch der Teil, den wir von den Schafen zum Beispiel gelernt haben. Mhm. Und bei dem ich erkannt habe, dass das Herde und Herdentiere erfolgreich werden lässt.
Da habe ich gleich eine Frage. Die Füße ist doch wahrscheinlich das Tool, weil dann der Körper so und so gewandt ist und sie den Raum auf und zu machen, oder? Genau. Und für die Menschen ist es am einfachsten zu sagen, meine Füße sind da und dann sitzt sie automatisch mit dem Oberkörper da.
Absolut.
Oder da, oder?
Genau, wenn ich über die Füße gehe, bin ich schneller im Erfolg. Wenn ich noch die Schulter und das Becken und das ganze Zeug, das kommt dann nachher. Mhm. Also das entwickeln wir nachher ganz normal, aber wir fangen immer bei den Füßen an. Mhm. Wo sind deine Füße? Wo zeigen sie hin? Wo möchtest du hin? Mhm. Wie kannst du Raum fordern? Kriegst du wirklich die Eisscholle deines Pferdes? Und magst du deine Eisscholle auch wirklich freigeben? Mhm. Also, und Pferde lassen sich da krass schnell drauf ein und wollen das auch.
Mhm. Mhm. Genau, also man kennt das von den Amis im Roundpen. Die sagen immer, du musst die Füße bewegen von deinem Pferd, bewegen können, anhalten, rumdrehen. Und auf der einen Seite sagen die immer, die wollen jemanden, der... Die bekommen ja oft Sicherheit, weil es ein Herdentier ist und die der Leitstute folgen nicht. Dem Leit hängst du ja, manche denken. Ne? Und ich kenne es, ich sehe es viel im Unterricht, dass unheimlich viele Pferde, egal ob Freizeit oder Sport, gestresst sind, weil die ganze Zeit in der Grauzone sind.
Ja.
Ne? Schwarz oder weiß ist manchmal viel einfacher für die. Mhm. Wir machen ja Zuchtstuten auch. Wir haben gerade Zuchtstuten mit unseren jungen Stuten fusioniert, wir haben die Fohlen abgesetzt. Dann haben die kurz mal aufgeräumt, die Zuchtschuten. Und jetzt ist aber Ruhe. Weil da waren die Jungen sind aufgestiegen, gab es eine neue Herdenchefin von den Jungen, die hatte natürlich bei den Alten nichts zu melden. Aber da wurden einmal kurz die Grenzen abgesteckt und jetzt ist es geklärt. Ne? Und das finde ich so extrem. Die einen sind viel zu hart zu ihrem Pferd und fordern immer nur und zu viel Druck und Maul zugeschnürt etc. Und die anderen verhätscheln das den ganzen Zeit und es rennt sie über einen Haufen und die hauen am Tag 10-mal ein bisschen drauf. Also übertrieben gesagt. Ne? Also dieses Schwarz oder Weiß, und Schwarz ist ja gar nicht so negativ. Das ist ja dieses Vertrauen und Respekt. Ne? Ist ja ein bedingt einander, ja, oder?
Ja, in jedem Fall. Also ich glaube schon, dass man sich immer bemühen muss, einen ganz fairen Umgang zu finden und ja, sich da auch selber sehr in Frage stellt. Also ich versuche nicht, das Verhalten von Pferden zu imitieren und nachzubauen. Das ist gar nicht mein Ziel, sondern ich bin ja ein Mensch, ich bleibe ja auch ein Mensch. Und das Pferd bleibt ein Pferd. Mhm. Also wir begegnen uns genauso wie der Hund und das Schaf. Mhm. Also wir sind einfach unterschiedliche Gattungen, die eine Schnittmenge finden müssen aus den Distanzen. Wir haben im Raumdenken natürlich immer die Aktivierungszone und die Bedrohungszone. Und ich muss auch für mich mal herausfinden, wie ich über einen rechten Winkel aus der Bedrohungszone wieder rauskomme, sodass die Situation komplett entspannen kann und ich meinem Tier signalisieren kann, es lohnt sich auf mich zu warten. Mhm. Ich tue dir nichts. Mhm. Und das ist auch ein Bereich, den wir in der Liberty Work haben, dass wir, wenn wir frei mit den Pferden arbeiten, dass wir erstmal lernen, nicht mit den Pferden mitzugehen, sondern machen, dass die Pferde mit uns mitgehen, dass ich also auch ein Selbstverständnis für meinen eigenen Bewegungsablauf entwickle. Mhm. Dass ich, wenn ich einem Pferd ein Lob antragen möchte, mhm. dass ich nicht zum Pferd hingehe, sondern gucke, dass das Pferd zu mir kommt. Ich bringe auch das Wasser nicht zum Hund, mhm. sondern der Hund kommt zum Wasser. Mhm. Und im Grunde genommen muss man schauen, dass wir im Dialog diese Intervalle einbauen, dass man immer mal wieder einen rechten Winkel reinbringt, immer mal wieder eine Ruhe reinbringt, immer mal wieder Pausen macht und vor allen Dingen dem Tier die Möglichkeit eröffnet, selber aktiv zu werden, selber auch Nähe zu suchen. Und das, was wir nicht brauchen, sind Soldaten, also wir brauchen Mitarbeiter und ich brauche keine tot trainierten Pferde, die sich nicht mehr trauen, mit dem Ohr zu wackeln, sondern ganz im Gegenteil. Also wir trainieren unsere Pferde wirklich so, dass sie Umweltreize wahrnehmen, dass sie sich für alles Mögliche interessieren und wenn wir wollen, dass es mit uns spricht, wir es dann ansprechen. Also in dem Moment, wo ich trotz der Umweltreize Orientierung geben kann, habe ich ein intelligentes, in sich losgelassenes, angeschlossenes und vor allem orientiertes Pferd. Das ist ja der Teil, den wir brauchen. Mhm. Und damit bin ich dann ja auch in der Lage, Stressoren gut zu überwinden.
Mhm. Jetzt mal ein klassisches, einfaches Beispiel. Ihr seid im Gelände mit einem Pferd und das ist ein riesen Holzstapel. Der reißt den Kopf runter, bleibt stehen. Das ist ja der Klassiker. Wie würdest du damit umgehen oder wie würdest du ihm dann helfen? Ich sage ja immer, dass in dem Moment, wo das Pferd Angst hat, muss ich in der Lage sein, dem Pferd zu helfen. Spätestens im Sport. Ja. Wenn das Pferd dann Angst vor mir hat, habe ich verloren. Ne?
Ja, genau.
Deswegen gehe ich auch sehr viel ausreiten. Ich sage immer, wenn ich am Baum vorbeikomme, brauche ich nicht aufs Turnier.
Ja, das ist so. Ne? Ja. Also wir sind viel im Busch und wenn da mal ein Traktor ist oder irgendwas, bevor sie erstmal blockieren, dann blockieren wir und dann warten wir erstmal einen Moment, weil ich eher neurobiologisches Verständnis dafür habe. Und erstmal warte, bis das Adrenalin wieder abgebaut ist. Also in die Blutbahn muss ein Transmitter kommen, der das Adrenalin einfängt und wieder abtransportiert. Wenn ich dann noch Druck mache und Stress mache, kann das ja auch wie kollektive Hysterie wirken. Und das Pferd denkt, ich mache so einen Druck, weil ich auch so einen Stress habe. Und wenn ich aber sage, du guckst dir erstmal Ruhe an und dann suche ich die Ansprechbarkeit. Das sind diese Tools, nach denen wir arbeiten. Und sage ich seinen Namen. Und dann erwarte ich aber mindestens, dass er einen Ort zu mir wendet. Das muss er schon tun. Wenn er das nicht tut, dann beginne ich schon auch mit einer Störung. Sag, ey Kollege, werd mal wach, ich bin hier auch noch. Und darüber bekomme ich immer erstmal kognitiv wieder eine Anlehnung an mein Pferd. Und dann habe ich meine Signale, dieses und an. Das gebe ich ihm dann. Sag, komm, ich gehe mal weiter und an. Und wenn er wenigstens einen Schritt tut, dann halte ich schon wieder an und sage, du, das war prima. Ja. Das war richtig großartig. Das war wie eine goldene Schleife. Jetzt lobe ich dich erstmal ganz tüchtig und erzeuge wieder ein Entspannungshormon in deinem Körper und versuche da dann auch mal mit der Lobbarkeit durchzukommen. Und meistens ziehen sie dann von alleine vorbei. Also sie merken, da ist gar kein Druck drin.
Genau, die meisten Leute haben ja keine Zeit und erhöhen sofort den Druck. Ne? Ich sage immer, das Pferd muss erstmal wieder atmen.
Ja.
Und tatsächlich auch Pferde, wenn die Angst haben vor Kühen oder so, Dann lasse ich den Zeit und dann klopfe ich die mal am Hals, weil ich sonst nicht mache, damit die nochmal bei mir sind. Wie du sagst, du willst das Ohr haben. Ne? Dieses erstmal, ich sitze auch noch drauf, gibt's mich noch. Ne? Und ich glaube, da haben, also wir Westernreiter, oder ich bin einfach sehr auf lange Züge geprägt. Ich vertraue Pferden so sehr, dass wenn, obwohl die Angst haben, kann ich den Zügel lang lassen. Und dadurch löst man ja auch die Spannung. Viele spannen ja diesen Flitzebogen an über die Hand.
Ja, aber darüber arbeitest du ja so, dass sie sich selber entscheiden. Und darüber bist du dann ja am Ende viel erfolgreicher. Also bei uns ist es dann schon so, dass ich die jungen Pferde auf jeden Fall in Anlehnung lasse, und aber nicht Klemme am Bein, sondern atme am Bein. Also das ist ganz wichtig, dass ich die Atmung zulasse und Atmung auch eigentlich fast provoziere übers Bein. Und ich halte schon die Anlehnung. Ich habe jetzt keine Lust, dass diese 750 Kilo sich auf der Stelle umdrehen. Ich halte schon den Raum. Ich halte den Raum lasse die Richtung nicht manipulieren, aber ich fordere nicht. Mhm. Ich warte, bis das Adrenalin raus ist.
Genau, dieses Hindrehen ist ja ein Riesending. Mhm. Viele Leute kriegen ja den Absprung nicht, das Pferd hat Angst, es hält an, sie treiben, es will sich rumdrehen, sie lassen es wegdrehen, dann hat man ja
dann hast verloren. Du verloren, dann genau. Ist vorbei.
Und dann muss man die, also sagen wir mal, es dreht nach links und es muss nach rechts drehen. Ne? Dieses, ja. Man kann ja alles machen, aber die dürfen sich nicht wegdrehen. Und das sage ich den Leuten, dann besteht ja auch keine Gefahr, weil sie wollen ja nicht hin. Wenn sie sich wegdrehen, dann besteht die Gefahr, weil das im Hinten ist, bevor sie Angst
ganz
haben.
Genau.
Ne? Genau, ja. Mhm. Deswegen, es sind, man, ich glaube, viele Dinge machen erfahrene, gute Reiter gemeinsam. Alle ich habe es noch nicht so strukturiert wie du oder so in Worten. Ja. Aber das ist ja alles dieses Räumliche. Wenn die Gefahr im Nacken ist, das ist ein Fluchttier, werden sie vermutlich versuchen zu flüchten, wenn sich wirklich unwohl fühlen.
Ja, so arbeiten wir ja auch, diese ganzen Tools, Regenschirm oder Traktor. Mhm. Dass unsere also jetzt machen wir einfach mal ein praktisches Beispiel. Ihr wollt euer Pferd an Regenschirm gewöhnen. Mhm. Ist ja ganz häufig so, dass dann jemand mit dem Pferd auf dem Reitplatz steht und es festhält und meint, es muss an dem Punkt stehen und jemand kommt mit dem Regenschirm drauf zu. Das ist einfach Pillepalle. Also das kann kein Pferd verstehen. Mhm. Du musst es eben andersrum machen. Ja, der Regenschirm ist auf dem Platz und du bringst das Pferd dorthin und so wie das Pferd erscheint, geht der Regenschirm weg. Mhm. Dann bildet das Pferd sich ein, das ist King of Maggi. Also ne, das kann sogar einen Regenschirm vertreiben. Und dann fangen wir an, das Pferd und ich, den Regenschirm zu treiben. Oder hier meine Ziegen, wenn ich die gehen ja unter meinen Pferden durch oder springen auch über die hinweg. Oder stehen nachher auf dem Dach von dem Landrover. Da ist so eine Ziege einfach wahnsinnig groß. Das ist schon ein bisschen gruselig, wenn die da oben sind. Dann reite ich mit den Pferden hinter diesem Auto her. So lange, bis die Pferde den Hals fallen lassen und sagen, Mensch, hast du noch was Spannenderes heute im Programm? Ansonsten können wir jetzt aufhören.
Ja, nicht frontal drauf zu, sondern das ist ja wieder Raum. Ne? Das ist vor sich her treiben im positiven
Sinne. Dann werden sie stark.
Genau. Und weil sie dahinter sind, fühlen sie sich auch sicher. Ja. Das ist ja wie zum Beispiel, wenn die Halle geschleppt wird und du hast ein Pferd, das kennt das nicht, dann bist du erstmal immer dahinter. Ne? Wenn du einmal davor dazwischen kommst, gleiche mit Kühen. Ist ja auch so. Ne? Erstmal spielerisch hinterher und irgendwann trauen sie sich. Ne?
Ja, das ist so.
Genau, aber dieses spielerische Lernen ohne Druck, das ist halt die Kunst. Und dafür brauchst du sehr viel Erfahrung, um souverän dem Pferd zu helfen. Ne?
Und auch zu wissen, in welchem Raum bin ich jetzt, in welchem Raum ist das Pferd, welche Türen sind offen, welche sind zu. Und umso weniger brauchst du nachher diesen Druck. Und dann kommen wir auch aus diesem Gewaltdenken raus, dass wir glauben, unsere menschliche Schwäche, unsere körperliche Schwäche über Zwangsmaßnahmen wieder gut machen zu können. Sondern wir können über Kommunikation und über das Zeigen von Räumen und über eine Sicherheit, über eine emotionale Sicherheit im Dialog mit dem Pferd solche Sachen gut bewältigen. Das ist überhaupt gar kein Problem.
Ja, es braucht halt Geduld und Kleinschrittigkeit. Ne? Viele wollen auch zu viel. Ne?
Das ist es. Ja, das genau das ist das Schlagwort, die Kleinschrittigkeit, die Kunst der kleinen Schritte. Und wenn ihr glaubt, es ist ihr könnt einen Schritt machen, dann überlegt, ob ihr aus diesem einen Schritt 10 Schritte machen könnt. Das ist als Beispiel mit dem Fohlen, wenn wir wollen unser Fohlen ins Wasser bringen. Das soll das erste Mal ins Wasser. Das sind viele Schritte, die da vorgehen. Da nehme ich nicht einfach ein Fohlen und die Stute und bringe das ins Wasser. Und schon gar nicht lasse ich das Fohlen frei und bringe die Stute ins Wasser. Dann lernt es ja nur aus Stress etwas zu überwinden. Wenn es aber lernt, aus Sicherheit einen Widerstand zu überwinden, dann habe ich viel, viel mehr erreicht. Also das sind 100 kleine Schritte, die ich einbaue, bis das dieses Fohlen freiwillig im Wasser steht und fein damit ist.
Was sagst du so zu, gerade bei Fohlen finde ich total spannend, da gibt es ja, Pferde sind ja auch charakterlich sehr unterschiedlich. Es gibt ja Fohlen, die sind total neugierig und gehen hin, wenn was ist. Und es gibt die Fohlen, die verstecken sich hinter der Mutti, wenn was ist. Ne?
Ja.
Kannst du so grob Pferde im positiven Sinne kategorisieren, wo du sagen kannst, kann man das so sagen?
Also es gibt erstmal zwei Mechanismen in jedem Organismus, egal ob es deiner, meiner, der Katze oder der des Fohlens ist. Das ist einmal das Urvertrauen und wir haben das Urmisstrauen. Und diese beiden Elemente sind extrem wichtig. Auch wenn wir kein Urmisstrauen haben, würden wir in ein brennendes Haus reinlaufen. Also die Idee des Urmisstrauens ist ja erstmal eine lebenserhaltende, die ich brauche.
Also Angst, ganz simpel gesagt, ist ja eigentlich eine positive.
Muss es gar nicht. Ich sag mal erstmal Misstrauen. Instinkt, ja. Das gibt stimmt, ja Fohlen, die werden nicht zahm geboren, sondern die werden nur als Pferd geboren. Und das Zähmen müssen wir dann ja erst noch machen. Und manche Fohlen sind ganz leicht zu zähmen, die sind sofort neugierig, die haben relativ wenig Urmisstrauen, sehr großes Urvertrauen. Das ist aber nicht unbedingt das bessere Pferd. Man sollte jede Wertung rauslassen, sondern einfach nur sagen, dass ich bei denen, wo ich ein erhöhtes Maß an Urmisstrauen wahrnehme, ich natürlich erstmal viel mehr auf die Waagschale Vertrauen lege und einen sicheren Raum anlege und Stressoren rausnehme und die Fragen noch kleiner schneide, und habe nachher ein Pferd, was sich vollumfänglich für mich entscheidet, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Und genauso ist es eben auch mit diesen beiden Systemen, dem Bindungssystem und dem Bedrohungssystem. Und auch das Bedrohungssystem ist wichtig, wenn wir das nicht haben. Das nenne ich jetzt mal Angst beim Reiter. Mhm. Wenn ein Reiter kein Gefühl für ein Bedrohungssystem hat, keine Angst mehr hat, dann bringt er sich in Gefahr. Mhm. Dass wenn ein Dachdecker keine Angst mehr davor hat, runterzufallen, dann bringt er sich in Gefahr, dann wird er leichtsinnig. Mhm. Und deswegen müssen wir ja diese Angst auch ein bisschen als Alarmanlage, körpereigene Alarmanlage mitnehmen und vielleicht auch einladen. Also wenn ich reite alle meine jungen Pferde ein und ich stecke mir vorher alle Taschen voller Angst, damit ich bloß früh genug merke, jetzt wird es irgendwie ein bisschen knifflig, hol mir mal Hilfe dazu. Und das finde ich zum Beispiel in der Reiterei ein ganz großes Problem, dass man Menschen immer verbieten möchte, Angst zu haben. Du darfst keine Angst haben und jetzt hast du bloß Angst und die Leute trauen sich das nicht zuzugeben. Mhm. Anstatt zu sagen, wie gehe ich denn damit um und wie kann ich mir Hilfe holen und warum habe ich überhaupt Angst und wofür ist sie da? Und genauso ist es bei den Tieren ja auch. Auch die müssen vielleicht irgendwo vor meiner Angst oder ein Misstrauen haben. Mhm. Und dann geht es darum, das wahrzunehmen und in dem Moment auch darauf einzugehen und dem zu helfen. Mhm.
Ja. Ich finde Angst ja auch gar nicht negativ. Das denken ja schon manche gleich, das negativ ist ja ein guter Reflex, um zu überleben, ganz simpel gesagt. Ne? Aber ich habe eine neue Kundin, die kommt aus dem Klassischen und jedes zweite Wort war Angst. Und da habe ich ihr ganz ehrlich gesagt, du kannst gerne mal sagen, ich habe Sorge oder Zweifel, aber dass man das auch nicht zu sehr manifestiert.
Sie darf einen nicht blockieren.
Bild, ne?
Genau. Sie darf einen nicht blockieren.
Genau.
Sie darf nicht einen handlungsunfähig werden lassen. Also wenn man lernt, in der Angst weiter zu atmen, dann lernt man auch in der Angst weiter zu denken. Und wenn ich weiter denken kann, dann komme ich an Strategien. Und dann ist die Angst für mich das, was ich brauche.
Atmen, ein großes Stichwort. Ne? Viele hören ja auf zu atmen. Ich sage, auf dem Turnier gibt es zwei Reiter. Die einen reiten und hängen auf dem Pferd, übertrieben gesagt. Im Western ist das ein bisschen mehr so. Und die anderen sitzen wie eine Zuckerpuppe auf dem Pferd, aber reiten nicht mehr.
Ja.
Und auch da, die Pferde merken ja auf die Entfernung, ob du atmest oder nicht. Ne? Deswegen sage ich jedem, wenn du reinreitest, einmal ausatmen.
Ja.
Wir haben auch Prüfungen, da musst du mal stehen. Am Tor zum Beispiel mal ausatmen, Druck rausnehmen. Ne?
Mhm. Ja, total wichtig. Das ist bei uns allen gleich, was noch als Carla die ersten Prüfungen geritten ist, ich immer am Rand gestanden habe, atmen, atmen, atmen. Dann stand einer neben mir und sagt, und wenn Sie es nicht sagen, fällt das Kind dann blau vom Pferd. Und ich sage, nein, das tut es nicht, aber es ist dieses aktiv, jetzt mal Luft holen, jetzt mal raus mit der Luft. Das ist halt auch für das Pferd sehr wichtig.
Es entspannt ja auch den Körper, die Muskulatur und das Pferd spiegelt es ja.
Ja,
ne?
Genau.
Ja, dieses Luft anhalten, beim Pferd auch ganz extrem Unterkiefer zusammenbeißen. Ne? Also, dass sie so
fest Pferde können ja auch ewig Luft anhalten. Also, dass wenn man, viele Menschen nehmen das gar nicht wahr. Das Pferd macht irgendwas und man schaut gar nicht hin, ob es schon mal zwischendrin geatmet hat.
Mhm.
Also eine ganz flache Atmung, so eine ganz kurze Atmung oder ob die mal einmal so einen richtigen Schnaufer tun. Und ich glaube, dass wir da den Pferden viel mehr helfen müssen.
Ich mache immer aus Spaß so Videos vom Longieren über Stangen und auch in Slow-Mo. Und dann sage ich immer, wir brauchen die A's. Also aufwärmen, abspacken, abkauen, abschnauben und Hals abstrecken. Ne?
Ja.
Also, weil das sind ja alles so ganz... Also jedes gut gymnastizierte Pferd schnaubt ab. Also ich habe neue Brittpferde, die tun es nicht leider.
Ja.
Aber ich hatte auch schon Pferde, meine Sportpferde, die, wenn er nicht abgeschnaubt hat, lief der nicht halb so gut, weil er die ganze Zeit gefühlt die Luft angehalten hat. Ne?
Ja, und meinem Babylein zum Beispiel habe ich beigebracht, auf Jawohl abzuschnauben. Also ich habe es dann umgedreht und irgendwann brauchte ich nur noch Jawohl sagen, dann hat er geschnaubt.
Und was hat das für einen positiven Effekt auf ihn?
Ja, dass er erstmal anfängt zu atmen.
Ja.
Ganz bewusst, ganz gezielt die Luft rauslässt, um wieder neue Luft einzuziehen.
Ja, weil das ist ja, wenn man die Luft anhält, dann ist das Gehirn ja auch wahrscheinlich nicht so funktionsfähig, ähnlich wie im Stress.
Es wird eben kein Sauerstoff mehr transportiert.
Genau.
Ne? Und dann hört das Denken irgendwann auf. Dann wird es ja nur noch reaktionär.
Ja, spannend. Und dann, finde ich, ist ja das Tolle an den Tieren, dass sie im Hier und Jetzt sind. Die haben ja vergessen, dass gestern der Wechsel nicht gut geklappt hat. Oder so,
ja, genau.
Ne? Wo der Mensch sich heute noch ärgert und sagt, so, jetzt mal richtig.
Ja.
Und das finde ich ja auch das Schöne bei unserem Job. Obwohl wir ja gerade im Sport auch Plan A, B und C haben, also eigentlich ist das Pferd immer zu frisch, heute ist es auf einmal triebig. Das ist ja die Challenge, dass wir zwar einen Plan haben, als erfahrener Trainer sogar Plan A, B und C.
Ja.
Und dann haben wir uns das total auch toll ausgemalt und auf einmal ist das Pferd oder auch der Schüler ein ganz anderer.
Ja,
ne?
Ja, nee, da muss man immer offen sein für die Situation, die man gerade vorfindet. Für mich ist es wie Meditation. Also die Arbeit mit den Tieren holt mich halt in dieses Hier und Jetzt. Und wenn ich jetzt 10 Minuten meine Hunde trainiere oder eine halbe Stunde mit dem Pferd zusammen war, dann schaffe ich das auch wirklich, mein Davor und mein Danach auszuschalten. Und wenn ich nach dieser halben Stunde rauskomme, bin ich wie frisch geduscht. Das ist wie eine Woche Urlaub. Also das fühlt sich einfach richtig gut an. Weil mein ganzer Geist sich dann nur auf dieses Jetzt bündelt, weil ich das jetzt optimieren möchte.
Deswegen wird das, glaube ich, als Hobby auch so geschätzt. Wir Westernreiter haben viele Leute, viel Zulauf für Ausreiter. Also Leute, Top-Manager, die ausreiten gehen und Yoga im Wald machen, sage ich immer aus Spaß.
Ja, ja.
Weil ich glaube, man ist in der heutigen, schnellen, lebigen Welt immer so im also Selbstständige in der Zukunft und am Plan. Ja. Und das Positive am Pferd ist, du musst ein bisschen aufpassen, wie ist mein Pferd drauf. Ne?
Ja.
Was ist der Trecker da jetzt? Bleibt der stehen? Muss ich vorbei?
Ja. Ja.
Und das ist ja eigentlich das Schöne, mal im Hier und Jetzt zu sein und ein bisschen an der frischen Luft. Ne?
Ja, genau.
Eine schöne Kombi. Ja, sehr schön. Also ich könnte noch tausend Sachen fragen, aber wir müssen uns ein bisschen im Rahmen halten. Du hast eine große Show im Shio, habe ich gesehen. Ich war da gerade auf einem Turnier demnächst, eine große Live-Demo,
ja,
oder?
Ja, genau. Ja, das wird schön. Mhm. Genau,
das wann ist
wir,
das?
Das ist Ende November,
ja,
beim COO Campus.
Mhm.
Da rücken wir an mit allem, was wir haben, mhm, und erklären eigentlich das ganze System so ein bisschen. Ne?
Sehr
wie wir
schön
das aufbauen und den Übertrag von den anderen Gattungen, was wir da lernen können, was wir von der indischen Laufernte für unsere Pferde lernen können, mhm, zum Beispiel. Oder warum das Ausdrucksverhalten der Hunde so wichtig ist, um einen guten Dialog hinzubekommen.
Ja, sehr schön. Und ich habe noch so ein paar Abschlussfragen. Wenn du ein Pferd wärst, wie würdest du gern leben?
Hier.
Weil?
Weil ich hier alles habe, weil ich hier Sozialpartner habe, weil ich hier Bindung habe, weil ich hier ein körperliches Workout habe, weil ich schwimmen gehen kann und ins Wasser gehen kann und ins Gelände und auf der Weide stehe und mhm, weil ich abends spät immer noch mal einen Betthupferl kriege und ein Fischerkind. Weil man mir hier zuhört. Mhm. Ja, ich würde unbedingt hier leben wollen.
Mhm. Und was wünschst du dir, also was ist dein Appell an die Menschen, die Pferde haben? Gibt es irgendwas, wo du denkst?
Ich kann immer nur sagen, Pferd ist ein Pferd und ein Pferd braucht Liebe. Mhm. Also wenn wir unseren Ehrgeiz ein bisschen im Griff haben und dem Pferd wirklich als eigenständige Kreatur begegnen,
mhm,
und es erstmal mit Güte fluten, mit Liebe fluten, mhm, mit Lob. Man kann ein Pferd nicht genug loben, es gibt kein zu viel. Also die Idee, dass man sich auf die Pferde vollumfänglich einlässt,
mhm,
und seinen eigenen Ehrgeiz, mhm, mal ein bisschen zu Hause lässt, mhm, hat man deutlich mehr erreicht.
Sehr schön. Und jetzt fällt mir gerade noch eine Frage von meiner Schwester ein, die eine Hundeausbildung auch gerade gemacht hat und die reitet auch. Und zwar trainieren wir über Lob, aber es gibt ja auch Korrekturen, egal ob jetzt Hund oder Pferd. Was ist für dich der Unterschied zwischen einer Korrektur und einer Strafe?
Bei der Strafe entlädt der Mensch sich, solange bis er entladen ist.
Mhm.
Und eine Korrektur bleibt immer freundlich und sachlich. Ich kann ja auch freundlich unangenehme Fragen stellen.
Mhm.
Und orientiert das Tier. Also wir sagen immer, wir möchten orientieren statt kritisieren.
Mhm.
Und es gibt für mich wirklich nur einen einzigen Punkt, wo ich kritisiere. Und das ist, wenn das Tier sich nicht orientieren lässt, wenn es nicht auf seinen Namen hört.
Mhm.
Und auch da ist die Kritik nur ein Wachmachen.
Mhm.
Das ist wie mein Radiowecker.
Mhm.
Das soll nicht leiblich sein, das soll das Tier nicht berühren. Das kann ein Buh sein oder ein Ba und das Tier ist wieder da und sofort merkt es wieder den Punkt der Entspannung. In einer Kritik oder in einer Korrektur geht es nur um ein Regulieren.
Mhm.
Es geht nicht um eine Emotion. Bei einer Strafe, das wissen wir selber auch, wir selber sind über Lob und Strafe im Belohnungssystem erzogen, mhm, worden. Entweder Liebesentzug oder Lohnentzug oder leibliche Strafe haben wir vielleicht auch erlebt. So wie mein Musiklehrer mir damals einen Schlüsselbund an den Kopf geschmissen hat, als ich einen schiefen Ton gesungen habe. Mit dem Erfolg, dass ich dann eben gar nicht mehr singe.
Mhm.
Ne? Weil das eine Erniedrigung ist, eine Emotionalität da reinbringt, die da überhaupt nicht hingehört.
Mhm.
Weil das ganz viel in einem kaputt machen kann. Und genau das ist auch der Bereich im Umgang mit den Tieren. Wenn ein Tier übergriffig ist oder zu viel Raum fordert, dann muss ich lernen, selber Raum zu fordern und den Raum für mich wieder regulieren,
mhm,
um in eine Entspannung zu kommen.
Mhm.
Es hilft jetzt nicht, da laut Bambule zu machen. Und auch wir arbeiten viel mit jungen Pferden und mit Hengsten. Natürlich muss ich mich immer wieder absichern, aber es bringt nichts, da eine Grobheit reinzubringen oder eine Impulsivität reinzubringen, die das Pferd nicht verstehen kann.
Mhm.
Und dann ist es auch wichtig, dass wenn ich Raum fordere zum Beispiel, Raum regulieren muss, dass ich da diese Warnsignale dazwischen habe.
Mhm.
Wie zum Beispiel eine Stute, die unterm Apfelbaum steht und nicht möchte, dass der Wallach dazustellt.
Mhm.
Die wird ganz leise ihre Schweifrübe 1 Zentimeter heben. Das reicht für den Wallach aus, um zu sehen, da gehe ich jetzt mal nicht hin.
Mhm.
Die greift ja den Wallach nicht sofort an,
mhm,
sondern sie markiert ihren Raum mit sauberen Signalen.
Mhm.
Und wenn ich in der Lage bin, als Mensch meinen Raum auch zu markieren,
mhm,
komme ich ja viel schneller an mein Ziel. Und ich glaube, dass es wichtig ist, um überhaupt an diesem Strafthema vorbeizukommen, mhm, ist eine saubere Kommunikation aufzubauen.
Mhm.
Und auch erstmal dann wieder diese Kleinschrittigkeit. Sieh mal, warum kommen wir denn in das Strafmuster? Weil wir hilflos werden. Menschen werden, wenn sie hilflos werden, rabiat. Das ist einfach so. Es ist ein hohes Aggressionspotenzial da. Und das lässt sich schwer regulieren und entlädt sich im Strafmuster.
Und ja, und Strafen ist ja im Endeffekt nur ein Nein sagen, das war falsch, aber es ist ja keine Lösung da, was das Richtige ist, oder?
Es ist keine Orientierung da. Genau. Und von daher muss ich mich, also bei den Hunden gibt es bei uns immer dieses Credo, dass wenn der Hund nicht auf seinen Namen hört, sich nicht regulieren lässt, über den Namen nicht orientieren lässt, dann komme ich schon mit einem Nein und dann kann ich auch Raum fordern. Dann kann ich auch mal aufstampfen oder einen Impuls geben an meinem Körper oder an meinem Hosenbein irgendwie aufklatschen, sodass der Hund mich wieder wahrnimmt. Um ihn wieder einzuladen, komme ich aber in eine Rage, in eine strafende Energie, bin ich ja die Hexe im Zuckerkuchenhaus und nicht das Zuhause meines Hundes. Da wird er nicht so gern hinkommen. Und genau dasselbe haben wir bei den Pferden eben auch umgesetzt.
Ja, man kann ja auch trainieren über Druck, ne? Gerade so, man sagt ja beim Quarter, es ist sehr well to please. Ich glaube, der Border Collie auch, der will ja gefallen.
Ja.
Oder auch Schäferhunde, die den kannst du ja eine knallen auf gut Deutsch, die lieben dich immer noch. Ne? Und dann gibt es halt die andere Form. Und das ist natürlich die deutlich bessere. Aber muss sich natürlich selber regulieren, ne?
Ja, du musst in der Lage sein, dich zu regulieren.
Geduldig sein, ja. Ne? Und auch hinfühlen, ne? Zuhören ist ja ein großes Thema, ne?
Das ist gucken, es.
Wie ist da mein Pferd heute drauf? Braucht es viel oder wenig, ne? Ist es zu müde, weil ich gestern zu viel gemacht habe?
Vielleicht auch nur in dem Moment, gar nicht nur heute. Also dieses immer wieder offen sein für die Antworten, die wir bekommen, ja? Es geht nicht nur darum, dass wir lernen, den Tieren eine Stimme zu geben, sondern vor allen Dingen geht es darum, zu lernen, den Menschen einen Ort zu geben, diese Stimme zu hören. Und dazu gehört auf jeden Fall das Erlesen des Ausdrucksverhaltens. Mir reicht es nicht, dass ich das Rind lesen kann. Ich muss auch das Pferd lesen können. Und ich muss erkennen können, wenn ich aufsteige auf ein Pferd, habe ich da Lidschlag, ja oder nein? Und wenn ich keinen Lidschlag habe, brauche ich nicht losreiten.
Was bedeutet der Lidschlag für dich?
Der Lidschlag ist für mich total entscheidend. Ein Pferd, wo der Lidschlag aussetzt, das hat Stressoren in der Blutbahn. Ein Pferd,
also was die Augen aufreißt,
das,
quasi.
Was die Augen offen lässt. Es muss noch nicht mal aufgerissen sein, sondern offen lässt. Und keine Zeit hat der Selbstversorge. Der Lidschlag ist eine Selbstversorge. Wenn ich das Auge auf und zu mache, dann erkenne ich ja, dass ich Zeit habe, für mich zu sorgen. Und ein Tier, was das Auge nicht mehr öffnet oder nicht mehr schließt, das muss der Gefahr ständig ins Auge blicken. Das heißt, es hat so viel Stressoren in der Blutbahn, dass ich noch gar nicht mit normalen Fragen ankommen kann. Und wenn wir unsere jungen Pferde arbeiten, dann machen wir garantiert den ersten Schritt unterm Sattel erst dann, wenn es geregelten Lidschlag hat. Weil ich dann weiß, jetzt habe ich es. Es kann ja durchaus ruhig das stehen. Ein passives Pferd kann ja auch in der passiven Abwehr sein, hat eben keinen Lidschlag. Und der erste Schritt wird dann gleich ein bisschen explosiv.
Also liest du darüber, wie entspannt das Pferd ist, kann man das so sagen?
Ja, wie zugänglich, wie entspannt, auch wie fein das Tier ist. Und naja, die meisten Pferde begrüßen uns mit Lidschlag. Also wenn ich abends an meine Boxen gehe, um meinen Pferden nochmal ein Fischerkind zu geben, dann stehen sie alle da und machen das Auge auf und zu. Das ist wie so ein Ritual aus dem Feenwald.
Das ist ein bisschen wie eine Katze, die blinzeln einen doch auch so an.
Ja, genau.
Wenn die entspannt sind, kann ich jemand mögen.
Ja, genau. Es gibt auch Menschen, da bleibt der Lidschlag lange aus und die probiere ich immer erst einmal zum Lachen zu bringen, dann setzt auch der Lidschlag ein. Das ist ein schöner Zusammenhang.
Ja, sehr schön. Was sagst du zu dem Spruch, das Pferd ist dein Spiegel?
Jedes Tier ist unser Spiegel. Also das, gut, wenn ich jetzt meinen Border Collie, der hier auf meiner Bank liegt, die ganze Zeit mich angrabbelt, damit ich ihn hier ein bisschen durchkusche. Also jedes Tier spiegelt uns und spiegelt unsere Energie. Sie haben ja auch gar nicht viel andere Wahl. Sie müssen ja immer wieder herausfinden, wie wir drauf sind. Das ist ja auch eine krasse Abhängigkeit von uns, nicht? Das muss man auch mal sagen. Ich entscheide ja, wann es Hafer gibt und ich entscheide, wann die Boxentür sich öffnet und ich entscheide, wann es Sozialkontakt gibt. Also das so ganz mit der Freiheit, das haben wir ja sehr früh schon eingestellt, nicht? Und sie haben natürlich Sensoren in unsere Psyche. Tiere haben das, sie nehmen unsere Atmung wahr, sie riechen uns, sie riechen auch Dinge, die wir schon lange nicht mehr riechen. Sie sind ja olfaktorisch ganz anders aufgestellt.
Also riecht ein Pferd auch Stress? Also man sagt ja, der Hund riecht den Schweiß in den Kniekehlen, oder?
Ja, überall. Ja, okay. Also jede Zelle unseres Körpers hat einen Eigengeruch. Und ich weiß nicht, kannst du die Fußsohlen deiner Pferde riechen? Ich kann die riechen. Also ich weiß nicht, meine Nase hat sich darauf irgendwie spezialisiert. Ja. Ich kann unheimlich schnell riechen, ob die Fußsohlen sich erwärmen und wie sie sich erwärmen. Mhm. Und da merke ich auch, dass ich dann sehr schnell kleinschrittiger werde, ruhiger werde. Genau, also die Tiere spiegeln uns auf jeden Fall und geben sehr schnell das wieder, was los ist. Das erkennen wir Trainer ja auch ganz oft, nicht? Wenn dann ein Team reinkommt und das Pferd ist irgendwie völlig außer sich, sagen ja die meisten Leute, der hat Angst.
Dann hilf ihm, denke ich immer.
Ja, ich frage dann immer, wie geht es dir?
Ja.
Ist bei dir alles okay? Also manche haben ja auch Angst, sind getrieben von Angst im Leben, haben Not, stehen unter Stress. Also auch der Mensch lebt ja nicht frei und transportiert davon ganz viel auf sein Tier.
Das stimmt.
Ja, ich glaube, dass man da auch im Team einfach den Menschen gut helfen kann und sagen kann, reflektier dich selbst, hör dir selber zu.
Wie soll das Pferd souverän sein, wenn du nicht souverän bist? Das geht natürlich für einen ganz alten
wie
Hase.
Wie kann ich dir helfen, souverän zu werden?
Genau.
Wo sind deine Fragen? Und wenn ich da anfange und dort einsteige, ist es oft so, dass man einfach 45 Minuten in der Mitte der Bahn steht und die Knubbelstelle des Pferdes sucht, aber ganz viel im Menschen löst. Und danach das Training erst losgehen kann. Das kann schon mal passieren.
Ich schaue hier aus dem Fenster und sehe ein großes und ein kleines schwarzes Pferd auf der Weide. Wahrscheinlich jung und alt oder zwei
Jahre. Ja, genau. Das ist unser Jährling.
Ja.
Und ein Dreijähriger.
Genau. Und also ich bin ganz klar Fan der Meinung, Pferde gehören in die Herde. Je nach Hengst und so geht es natürlich nicht. Aber ich habe zum Beispiel einen 6-jähriger Wallach, der war gerade auf 2 DMs, hat beide gewonnen. Und danach ist er jetzt gerade 2 Wochen in seine Herde wieder gezogen. Der steht mit 18 Wallachen draußen. Der steht mit dem Freizeitpferd draußen, mit dem Sportpferd.
Ja.
Wie ist deine Meinung zur Herdengruppenhaltung?
Bei unseren Pferden machen wir das nicht. Wir haben auf jeden Fall Paarhaltung. Mhm. Also meistens leben sie zu zweit. Mhm. Auf relativ kleinen, überschaubaren Koppeln. Dass wenn die so richtig Gas geben, dass sie sich nicht direkt die Eisen abziehen oder die Grätsche machen. Also der Spagat zwischen ganz viel Freiheit, nassen Weiden, und Verletzungsgefahr, den versuchen wir so aufzudrücken.
Aber sie stehen zu zweit, das ist
sie
ja
stehen,
schon...
Außer mein Hengst, der steht allein. Für den ist das nicht so gut. Aber der ist halt viel mit den anderen Pferden zusammen, wenn ich die Freiarbeit mache. Da habe ich ihn dann dabei.
Ja.
Und da machen wir auch gemeinsam soziale Feldpflege. Also der bekommt
nahezu
jeden Tag seinen Sozialkontakt. Genau. Der ist super fein mit den Pferden. Das ist auch der beste Hengst auf der ganzen Welt. So müssen sie einfach sein. Und nur wenn ich ihn ganz alleine mit ihnen auf der Weide lasse, dann wird es doch irgendwann ein bisschen zu dolle.
Ja, aber der ist ja nur so sozial, weil er sozial sein kann. Ich sperre ihn 5 Jahre weg.
Nessermacher haben wir noch nie gemacht.
Genau, und das sehe ich leider bei vielen Hengsten, die werden dann unheimlich aggressiv, weil denen ja auch langweilig ist. Ne?
Ja, also, genau. Also,
nein. Und dann kann man sie auch kastrieren.
Das finde ich nämlich
auch. Bei Hengsten heutzutage, nur damit es Hengst sein muss und dann wird er irgendwann asozial. Das ist ganz schwierig für einen Hengst, finde ich.
Ne? Nee. Also da kümmern wir uns halt sehr, dass da die soziale Kompetenz auf jeden Fall erhalten bleibt. Ne? Aber trotzdem kann ich sie nicht alleine lassen, das geht eben nicht. Und genau, wir bilden halt richtige Teams und die bleiben auch in den festen Teams. Also da wird nicht gemischt. Und dann ist davor, müsste eigentlich noch ein Schimmel stehen. Wahrscheinlich steht mein Hengst da auch.
Da steht ein schwarzer mit Fingendeckel.
Ja, genau, das ist der Hengst. Und daneben steht einer, den wir gerade erst kastriert haben. Der braucht noch ein bisschen.
Ja, sehr schön.
Bis der mit den Hormonen fertig ist.
Du arbeitest ja auch mit der Jessica Bredow-Werndl zusammen.
Ja.
Ne? Und bist du der Einfluss, warum die der Lehrer jetzt mit einem anderen Pferd zusammensteht?
Weiß ich.
Aber ich finde das ganz toll. Ich habe es bei Instagram gesehen. Es ist ja toll, solche Vorbilder zu haben. Ja. Das ist quasi das wertvollste Pferd der Welt, würde ich behaupten.
Ja.
Pferd sein darf. Ne? Also tolles das Vorbild.
Muss. Ja, genau. Ich war jetzt gerade dort. Wir hatten dieses Aubenhausen live gemeinsam gemacht. Und es war wieder mal eine fantastische Zeit, die wir da gemeinsam hatten.
Ja, und von ihr habe ich auch dieses Zitat, was wahrscheinlich auch aus deiner Arbeit kommt, dass sie gesagt hat, sie möchte, dass das Pferd stolz ist und dass das echt, dass das Pferd gerne motiviert mitarbeitet. Auch da gibt es Tage, da sind sie mehr oder weniger motiviert, genauso wie wir. Aber ich sage mal, wenn wir dafür sorgen, dass es den Pferden gut geht, können die auch ein bisschen was tun, im positiven Sinne.
Also, müssen sie doch auch. Genau. Also ein Pferd muss auch was tun. Ein unterfordertes Pferd langweilt sich zu Tode. Und gesundes Reiten, es gibt nichts Besseres als gesundes Reiten und gute Bodenarbeit und gesunde Freiarbeit. Wir machen ja ganz viel mit unseren Pferden. Wir fahren mit denen Fahrrad und wir gehen mit denen schwimmen. Und wir machen viele andere Sachen auch als Reiten. Mhm. Aber gutes Reiten tut den Pferden unfassbar gut. Also 1,5 Stunden da oben durch die Möller Berge und du merkst richtig, wie jeder Muskel in dem Pferd richtig loslässt. Und
genau. Thema Ausgleichssport. Also ich persönlich bin Pferdetrainer, Westernreiter, auch Sport. Aber alle meine Pferde gehen einmal die Woche mindestens ins Gelände und werden einmal die Woche sattelfrei, Gymnastik, Stangengymnastik, Kavalettiarbeit, Roundpen. Und das wird ja von manchen Leuten dann belächelt, wie du reizt das Pferd nicht in der Halle oder am Reitplatz. Aber ich persönlich finde, wir haben bergisches Land, berghoch, bergunter, das ist das beste Ausgleichstraining.
Das allerbeste, was es gibt. Genau. Wasser, und Berge sind das Beste, was man Pferden geben
kann. Weil das sind ja Muskelgruppen, die erreichst du so gar nicht.
Genau, ne? Wir fahren viel Fahrrad, also die Pferde laufen frei als Liberty Horse am Fahrrad mit und da arbeite ich eben mit dem Tacho und kann auf meinen Weiden, ich habe eine sehr große, sehr trockene Weide, da mache ich dann richtiges Geschwindigkeitstraining und schaue, dass ich 12 km/h fahre, 19 km/h, 24 km/h, 19 km/h, 12 km/h. Und spiele eben in den Tempi hoch und runter. Mhm. Dabei ist das Pferd vollumfänglich frei, trägt sich im Geradeaus und hält den Raum. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel bei meinem Berti, bei meinem Schimmel merke, der ist nicht so ganz fein, der hat irgendwelche Ego-Probleme, dann gehe ich mit dem erstmal ans Fahrrad. Mhm. Und dann machen wir einen Workout am Fahrrad. Mhm. Danach ist er fein.
Wie viel km/h trabt dein Pferd? Das weiß ich. Also
12, ja, immer 17.
17?
17.
Ja. Also der war wahrscheinlich nicht. Der Pferd wahrscheinlich nicht.
Also bei 24 ist es dann Handgalopp.
Okay.
Und bei 34 ist es dann richtig Viehgalopp. Aber das schaffe ich nicht. Dann schnaufe ich wie ein Walross neben ihm.
Ja. Ja, wir machen viel mit Handpferden.
Ja.
Dass die Pferde die Sattelfrei, die nehme ich dann als Handpferd mit.
Ja,
das ist ja auch fürs Reitpferd gut. Dann lernt das und umgekehrt.
Ja.
Und dann laufen die Berg hoch, Berg runter, weil wir haben keine Führanlage.
Ja,
was dann Fluch und Segen ist, weil es toll ist, weil wir die so mitnehmen müssen. Und ich finde immer, das ist auch eine vertrauensbindende Maßnahme.
Absolut.
Also wenn das Pferd mir im Gelände vertraut und wir haben Alpakas und Schafe und Rinder und durch den Ort und auch Koordination, mal den Berg hoch und runterlaufen, ne? Mal aufpassen.
Ein bisschen klettern müssen.
Ne? Also, und ich finde, das ist Gold wert, weil es nachhaltig ist. Die Pferde haben Abwechslung, bleiben mental frisch, haben körperliche Abwechslung und sind dann auch motivierter, in der Halle oder am Platz zu arbeiten.
Ja, absolut.
Ne? Weil immer diese Kreise drehen, jetzt egal welche Reitweise.
Ja, aber wir drehen alle Kreise.
Habe ich auch keinen Bock. Also deswegen, ich mit dem einen reite drei in der Halle, dann gehe ich mit zwei ausreiten und wir haben einen tollen großen Reitplatz, wo wir die flitzen lassen. Wir haben 40 mal 70 Reitplatz ohne Ecken.
Ja.
Und dann lassen wir die freilaufen, aber richtig. Und das ist dann das, was du am Rad machst, dass man richtig den Brustkorb aufmachen, durchschnaufen und mal 10 Runden rennen. Ne?
Ja,
aufgewärmt natürlich.
Ja, aber das mache ich halt gerne, dass sie dabei in der Spur bleiben.
Mhm.
Also so sich selbst überlassen, irgendwo freilassen, das machen wir nicht, außer sie sind im Paddock oder auf der Weide.
Mhm.
Und wir differenzieren auch zwischen Arbeitszeit und
Spielzeit quasi oder Freizeit.
Nee, und Dialog. Also, also wenn sie mit uns sind, dann wird nicht gegrast, dann wird sich nicht geschubbelt und es wird sich auch nicht gewälzt.
Mhm.
Und was sie im Paddock machen, in ihrer Freizeit machen, das bleibt ihnen überlassen.
Ja, aber das ist ja auch richtig, ganz klare Regeln. Da weiß das Pferd, die steht da. Also darf ich ja nicht neben dem Teich gerade grasen, wenn ich nichts zu tun habe.
Ja, ja, genau.
Weil das geht ja eben nicht. Du kannst ja nicht in einem Tag sagen, heute darfst du, morgen darfst du nicht. Ne? Das ist fürs Pferd ja wieder schwarz oder weiß viel einfacher. Ne?
Viel einfacher. Das ist das, was ich immer sage, es gibt den Tieren die Orientierung.
Ja, die verstehen dich.
Und dazu muss ich einfach auch bereit sein. Aber das heißt auch, dass ich mich selber reflektieren muss und überlegen muss, wie will ich es dann am Ende haben? Und ich kann jetzt nicht auf der einen Seite das top-lobbare, angeschlossen, zugewandte Pferd haben und auf der anderen Seite das Pferd gelangweilt am Halfter durch die Gegend führen und am Handy daddeln. Also das funktioniert eben nicht. Entweder bin ich dann noch mit dem Pferd oder nicht. Das ist das, was ich immer als Taschenanruf meine. Mhm. Entweder bin ich präsent, dann bin ich auch erreichbar, dann höre ich auch zu, dann bin ich offen für die Antworten. Oder aber wir haben nichts miteinander zu tun. Und deswegen sind die Begegnungen, die wir mit den Pferden haben, und das können so ganz kleine sein, der Weg zum Paddock oder der Weg zum Sattelplatz oder wie auch immer, den nutze ich als Dialog.
Mhm.
Und da habe ich ja immer super Zeitfenster, um in diesen Austausch zu treten.
Ja, das ist natürlich sehr bewusstes Handeln mit dem Pferd, was natürlich auch für die Freiarbeit unabdingbar ist. Ne? Also ich als Reiter, ich finde Freiarbeit toll, aber es ist ja in Anführungszeichen eine eigene Sache für sich. Das ist ja genau so zeitintensiv wie Reiten, wenn nicht zeitintensiv wäre.
Ja, genau. Das ist wenigstens so zeitintensiv.
Genau. Ne? Das ist viel Arbeit.
Ein gutes Freiarbeit-Pferd auszubilden ist genauso zeitintensiv wie ein Grand Prix-Pferd auszubilden.
Ja.
Und es ist auch nicht ungefährlich. Das wird auch gerne unterschätzt. Also viele Menschen lesen das Ausdrucksverhalten der Pferde nicht ausreichend ein. Und in dem Moment, wo ich das Pferd nicht mehr leiblich manipulieren kann, komme ich ja auch schnell mal in Gefahrenzonen. Und wenn ich ein Pferd frei arbeite, was hinter den Hilfen ist, habe ich immer mal ein Pferd, was mit dem Rippenbogen droht und nachher eben auch mit der Gruppe reinkommt. Und selbst wenn sie nur spielerisch mal auskeilen, muss ich die Räume sehr genau kennen, damit mir nichts passiert. Also die Idee, mit dem Pferd frei umzugehen, heißt auch wirklich, dass ich ein sehr aufgeräumtes Raumverhalten habe mit meinem Pferd und da mich nicht in Gefahr bringen kann.
Mhm. Ja, ja, weil es ist ja auch dieses spielerische Austreten, Bocken, Steigen, ne? Also gar nicht böse, aber wenn du im Weg stehst, hast du ein Problem.
Brauche ich nicht.
Ja, sehr schön. Ja, toll, dann kommen wir zur großen Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Horsemanship?
Horsemanship? Ich wünsche mir, dass es viele gute Pferdemenschen gibt, die ein Herz aus Fell haben, die den Pferden gut zuhören. Ob ich das alles unter dem Begriff Horsemanship unterbringen möchte, das weiß ich nicht, weil es auch schon ein traditioneller Begriff ist, der irgendwo belegt ist. Mhm. Ich würde mir das darunter vorstellen wollen. Mhm. Ich weiß nicht, ob es das auch immer bedeutet. Mhm. Und ich wünsche mir, dass wir weniger dominieren. Mhm. Manchmal empfinde ich im Horsemanship zu viel Dominanz, weniger Kommunikation. Ich wünsche mir, dass wir mehr kommunizieren, dass wir den Pferden mehr zuhören. Und ich wünsche mir, dass wir sie viel, viel mehr mit Liebe fluten, dass wir viel mehr an die Lobbarkeit gehen und keine menschliche Psychologie dem Pferd überstülpen, sondern eher versuchen, den Pferden auf einer Art zu begegnen, wie Herdentiere sich untereinander begegnen. Und wenn wir das hinbekommen, glaube ich, dann haben wir viel erreicht, für das ich jetzt keinen speziellen Namen brauche, sondern einfach sage, ich wünsche mir Menschen mit einem Herz aus Fell und dreckigen Fingernägeln, dann habe ich alles erreicht.
Ja, sehr gut. Vielen Dank. Perfekter Abschlusswort. Dankeschön.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten, bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.